Kennt ihr das, wenn ihr irgendwo hin müsst mit dem Auto und ihr habt da so einen Zeitplan im Kopf und dann kommt es, ich weiß nicht, wenn es euch so geht wie mir, so, dass ihr mal zu spät dran sind und ihr fahrt und dann habt ihr natürlich ausgerechnet noch so einen super langsamen Lenker von euch. Und ihr denkt, wo ich muss überholen. Ich muss jetzt überholen, weil ich habe da mein Timing, mein Zeitplan und wenn ich jetzt noch so endlos lang hinter dem her tuckerle, komme ich garantiert spät, ich muss eingreifen. Und dann fängt es an, oder? Dann schauen da immer so ein bisschen an die Mittellinie, schauen, ist genug Auto frei, wartet, bis eine übersichtliche Strecke kommt, so und so. Bis er dann irgendwann, ist gut, oder? Wenn ihr so sind wie ich, dann wartet er recht lang, bis er genug übersichtlich ist. Und dann ziehen wir raus und überholen. Und das ist ausserorts. Und dann kommen wir da ins Dorf rein und es wird 50 und ihr bremst ab, weil es hat ja zurzeit überall Blitzer und ihr wollt ja nicht geblitzt werden. Und dann schaut ihr so oben im Rückspiegel und seht so das Auto, das ihr vorher überholt, dann ist er eigentlich gerade wieder hinter euch. Weiß nicht, mir geht es eigentlich fast immer so, wenn ich überholt gefühlt. Und ich denke dann immer so, mir ist dann ein bisschen peinlich. Ich denke dann so, oh Mann, du warst so ein bisschen aggro und so ein bisschen überholt und vorgezogen und jetzt hat es eigentlich genau gar nicht gebracht, weil offenbar wäre ich ja am gleichen Punkt, auch wenn ich, wenn ich so langsam gefahren wäre. Da ist mir in den Sinn gekommen, das Alltagsbeispiel, so ein bisschen, ja, in der letzten Zeit, wo ich mir Gedanken gemacht habe zum David, weil das Thema vom Eingreifen und das Gefühl, ich muss jetzt etwas machen, ich muss jetzt eingreifen, dass mein Plan aufgeht, dass der Plan, den ich im Kopf habe, dass der irgendwie aufgeht. Das Thema, da kommt, dafür kommt die Situation, wo da auch zum Thema wird. Er kommt die Situation, wo er könnte eingreifen, wo es jeder irgendwie auch versteht, wenn er will eingreifen, um seinen Plan in Tat umsetzen, um sicherstellen, dass sein Plan, dass es eben so kommt, wie er das Gefühl hat, muss kommen. Er kommt mehr als einmal in so Situationen. Und es ist krass, wie er handelt und wie er sich entscheidet. Ganz konkret geht es darum, dass er ja schon seit einer Weile zum König gesalbt worden ist. Also schon seit einer Weile weiss er, der Plan wäre es eigentlich für ihn zum König werden. Das ist seine Berufung, er ist gesalbt. Aber er befindet sich ganz woanders. Es ist so Thronsaal, Gewänder, Thron ist alles recht weit weg. Weil er ist eigentlich mitten auf einer Folge gesagt. Wie ist es da dazu gekommen? Er ist ja am Saul sein Waffenträger geworden. Er ist in- und ausgegangen beim Königshaus. Er ist ein guter Freund sogar geworden vom Saul. Und hat auch immer mehr zu sagen bekommen. Hat immer mehr Erfolg in der Kriegsführung. Hat viel gegen die Philister gekämpft. Immer mehr erfolgreiche Kriegszüge gehabt. Und so ist es gekommen, dass der Saul neidisch geworden ist. Unglaublich neidisch. Und der Neid hat ihn getrieben. Er hat den David eigentlich nur noch als seinen Feind gesehen. Er hat sogar Angst gehabt vor ihm. Und er konnte dann fast nicht mehr aushalten. Und eines Tages hat er ihn sogar in seinem eigenen Haus mit dem Speer versucht, an die Wand zu pinnen. Also, es steht eben, auf Englisch steht es, pinned it to the wall. Aber er hat ihn nicht an die Wand pinnt, weil er hat nicht getroffen. und da war der Moment für den David, wo er gecheckt hat, okay, ich muss gehen, ich überlebe es da nicht lang. Und er ist abgehauen und die Zeit der Flucht hat angefangen. Und ich habe eine Zahl gehört von 8 Jahren Flucht. Ich weiß nicht genau, wie man es in der Bibel nachvollziehen kann, aber ich habe das gehört. Etwa 8 Jahre auf der Flucht. So das Gebiet, die verschiedenen Fluchtorte, wo er sich bewegt hat, ist so über 100 Kilometer hat sich da erstreckt. Er war schlussendlich nicht mehr allein unterwegs gewesen, sondern mit etwa 600 Männern. Er hatte so sein eigenes kleines Heer gehabt. Seine Family war mit ihm gewesen. Und während dieser Zeit, auf dieser Flucht, hat er alles Mögliche erlebt. Er war immer auf der Hut gewesen. Er musste sich verstecken in Tälern, in Bergen. Er hat in der Wüste gelebt, in der Wildnis. Er musste sich in Höhlen verstecken. Er musste vom einen Ort zum anderen sickeln. Hat sich gegangen. Er ist oft verraten worden. Es gibt mehr als einmal hat er erlebt, dass irgendein mitbekommen hat, wo er ist und da bis zum Saul gekommen ist und der Saul ihm gerade gefolgt ist und er musste aufbrechen und weitergehen. Er musste sogar bei fremden Königen Zuflucht suchen. Er musste zu den Königen, die er vorher bekriegt hat, zum Beispiel zum König der Philister, und fragen, hey, können wir Zuflucht haben? Stellt euch vor, wie erniedrigend. Er musste seine eigenen Eltern irgendwie in Sicherheit bringen und musste auch dort den König von einem anderen Volk, nämlich von den Moabiter, fragen, ob nicht seine Eltern dort sein könnten, dass die nicht noch umkommen. Also stellt euch vor, was für eine Zeit. Einmal hat er sich sogar als Wahnsinniger ausgegeben und hat so als Mörder am Durchdrehen, nur dass er Zuflucht bekommt von einem König. Der Saul war willkürlich, unberechenbar, mordlustig. Er hat sogar kurzerhand 85 Priester umgebracht, weil die am David geholfen haben und nachher noch die ganze Stadt. Und der David, gesalbter König. Der David hat schon gewusst, er hat da eine Berufung, es gibt da einen Plan, aber die Situation, in der er drin war, hat komplett anders ausgesehen. Riesen Berufung, aber scheiß Lage. Gut Deutsch gesagt. Riesiges Hindernis, wo noch zwischen ihm und dieser Berufung steht, oder? Und ich kann mir gut vorstellen, dass er sich in diesen Zeiten so ein bisschen gefragt hat, was soll das? Wieso ist meine Berufung so weit weg und wieso muss ich da durch? Und vielleicht kennt ihr da auch, dass ihr euch fragt, ist es jetzt da, wo mich vorbereiten sollte auf etwas? Muss ich jetzt da durchgehen? Hat das irgendeinen Grund? Ich kann mir gut vorstellen, dass er sich diese Frage gestellt hat. Auf dieser Verfolgungsjagd ist er zweimal in eine recht ähnliche Situation gekommen. Und die möchte ich euch schnell erzählen. Die zwei Situationen sind same, same, but different. Sie sind irgendwie ähnlich, aber es ist gleich ein kleiner Unterschied da. Die erste Situation ist im Kapitel 24. Ich habe hier ein passendes Bild. Oh, es ist ein bisschen dunkel. Aber es ist lustig, weil der Saul ist gerade auf dem WC. Schmitzt in der Natur in einer Höhle. Es ist wieder einer von den Tagen, wo David auf der Flucht war und er hat sich in einer Höhle versteckt. Und wie es der Zufall so will, ist der Saul genau in diese Höhle gegangen, um schnell aufs WC zu gehen. Weil er war natürlich am David auf der Ferse und hat 3000 Elitesoldaten dabei gehabt, nur so schnell, um das Verhältnis zu stellen. David war mit 600 Hobbysoldaten unterwegs. Also das sind wirklich so die Randständigen, Leute, die verschuldet sind, Flüchtige, also nicht professionelle Soldaten. Und der andere nimmt 3000 Elite-Soldaten mit. Da sieht man so ein bisschen, welchem Wahn das der Saul war und wie unberechenbar. Auf jeden Fall kommt der Saul in die Höhle und der David versteckt sich dort. Und er muss so nah sein, dass er beim Saul sein Gewand sogar ein bisschen abschneiden konnte. Oder der Saul hat ein riesiges Gewand gehabt. Aber ich glaube, ich habe das so recht nah gewesen. Und einer von Saul, seinem Mann, sagt da, wo eigentlich auf der Hand liegt, der sagt, hey, da ist deine Gelegenheit. Du ihn umbringen. Setz dem Ganzen ein Ende. Dieser miserablen Lage, dieser Verfolgung, das ist doch kein Leben. Und die Berufung ist ja klar, du bist der nächste König, bring den um, das ist deine Chance. Und ich glaube, ja, wenn man uns wirklich vor Augen führt, was für ein Leben das der David gelebt hat, dann hätten wir es irgendwo alle verstanden, wenn der David gesagt hätte, ja, hast recht, drum, jetzt nehme ich es an die Hand, ich setze dem ein Ende. Und darum, weil das so verständlich wäre, ist eben seine Antwort so krass. Ich lese sie euch vor, sie steht im Vers 7 im Kapitel 24. Er sagt, der Herr bewahre mich davor, meinem König etwas anzutun. Denn er ist vom Herrn selbst eingesetzt worden. Nein, niemals werde ich Saul töten, denn der Herr hat ihn zum König erwählt. Ich finde, an dieser Antwort sieht man so gut an David seine Ehrfurcht. Er hat irgendwie so eine Vertrauen in ihn und so eine Ehrfurcht vor Gott, dass es irgendwie zum Plan gehört. Das hat irgendeinen Grund. Und er hat so Ehrfurcht gehabt davor, dass da der König war, der ja auch vor Gott eingesetzt worden ist. Und der David ist ja selber von Gott eingesetzt worden. Aber er hat wie irgendwie gesehen, hey, der ist von Gott, das ist irgendwie Gottes Plan, dass der jetzt da noch König ist und noch, noch ist, ich lenke den nicht an. Und doch kann ich mir gut vorstellen, dass man noch dort in dieser dunklen Höhle ist, oder? Versteckt, weil es halt zu seinem Alltag gehört hat, dass eben genau dann die Gedanken kommen, hey, was ist da? Für was mache ich da? Wieso muss ich da durch? Und dann so eine Antwort. Die Zeitsituation, die steht zwei Kapitel weiter, im Kapitel 26. Da ist der David wieder mal verraten worden und der Saul hat einen Tipp bekommen, dass er sich in der Wüste aufhält und der Saul ist kurzerhand dort angegangen mit seinen Männern. Und es ist Abend geworden und der Saul und sein Heer oder seine Soldaten haben das Lager aufgeschlagen, das Nachtlager. Das ist leider ein bisschen dunkles Bild. Aber sie sind dort alle gelegen, alle seine Männer, sie sind so kreisförmig angeordnet gewesen, rund um die Männer von ihm und dann in der Mitte ist der Saul gelegen. Und der David hat von dem gehört, dass die dort sind und hat Kundschafter losgeschickt, die sind schauen, ob das stimmt. Und die sind dann zurückgekommen und haben gesagt, mal, die sind wirklich dort am Schlafen. Und der David hat gesagt, hey, komm, wir gehen schauen in das Camp, ich will auch schauen. Kommt jemand mit. Und er nimmt einen Begleiter mit, den Abishai, und sie gehen miteinander in das Lager. Sie schleichen da durch den ganzen Kreis durch bis in die Mitte zum Saul. Und es ist wieder so eine Situation gewesen, oder? Alle sind geschlafen und es ist kein Verwacht, den ganzen Weg lang nicht. Es steht, es ist ein Schlaf vom Herr auf ihnen gelegen. Und es hat sich wieder angeboten. Und der Abishai, sein Begleiter, ähnlich wie das letzte Mal, sagt wieder, hey, das ist deine Gelegenheit. Bring ihn um. Setz dem Ganzen ein Ende. Schau, dass er vorangeht, dass du König wirst. Greif ein. Entschuldigung, nein, er sagt, ob er ihn darf umbringen, muss ich gerade noch korrigieren, ob er ihn darf für den David umbringen. Und der David gibt wieder eine krasse Antwort, er sagt, das wirst du nicht tun. Keiner kommt ungestraft davon, der sich an dem König vergreift, den der Herr auserwählt hat. So wahr der Herr lebt. Er selbst wird festlegen, wann Saul sterben muss. Ganz gleich, ob es eines natürlichen Todes oder in einer Schlacht ist. Also wieder. Hätte zwar können, es wäre irgendwie ganz einfach gewesen und gleich sagt er, hey, sicher nicht der König, der vom Herr erwählt ist. Ich habe vorhin gesagt, es ist gleich, aber gleich ein bisschen anders, weil ich finde es noch spannend, bei dieser oder damals sehen wir vom David gleich so einen aktiven Schritt. Es war nicht mehr so zufällig, dass er einfach neben ihm in der Höhle gestanden ist, sondern der David ist dort angegangen. Oder man sieht irgendwie, er hat einen aktiven Schritt unternommen und ist nicht einfach so in die Situation gekommen. Und ich habe das Gefühl, da sehen wir so ein bisschen Menschlichkeit von David, oder? Er ist schon gut schauen. Ich weiß nicht, was für Hintergedanken das er hatte, aber wenn ich zurückgehe zu meinem Beispiel vom Anfang, dann kommt es mir vor, als wäre er auch ein bisschen an die Mittellinie hergefahren. Als wäre er schon so ein bisschen so. Und dann wieder die Ehrfurcht. Wieder, nein, Gottes Plan, ich greife sicher nicht ein. Was ich krass finde, auch was in einer Antwort ist, so, wie er sagt, der Herr selbst wird festlegen, wann Saul sterben muss. Also er gewusst, hey, meine Berufung ist da, ich bin der Gesalbkönig. Es wird so kommen, dass der Saul wird sterben und ich werde zum König. Also er hat Vertrauen gehabt, dass das so kommt. Er hat nicht gedacht, ja, die Berufung, keine Ahnung, ob man da wirklich wird. Er hat schon das Gefühl, kein Mal, der kommt so, der Saul wird sterben, ich werde König sein, oder? Ich werde in die Berufung eintreten. Ich habe mich gefragt, was macht er David? Wie schafft er das? Wie schafft er es, um eben in diesen Momenten, in diesen krassen Gelegenheiten, wo er einfach könnte, Speer reinrammen und es wäre fertig. Wie kann er dort Nein sagen? Und es sind so ein bisschen drei Punkte, wo mir mega auffallen an ihm. Das Erste habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, da sehen wir eben in den Antworten von ihm, das ist die Ehrfurcht. Kannst du vielleicht eins weiter? Genau. Die Ehrfurcht vor Gottes Plan. Zweimal und sogar im Text noch mehrmals sagt er, das ist der, der vom Herr erwählt ist, oder? Ich habe Ehrfurcht vor dem, was Gott auswählt. Ich lang da nicht an. Da fällt mir mega auf beim David. Das Zweite ist das Vertrauen. Bei dieser zweiten Antwort im Nachtlager sagt er, wie ich vorher noch mal vorgelesen habe, es wird einen Zeitpunkt geben, wo er wird sterben, oder? Er vertraut, dass es zur richtigen Zeit wird Gott eingreifen. Er muss nicht selber eingreifen. Er vertraut darauf, dass Gott es schon wird machen. Und das Dritte, wo echt krass ist am David, ist seine Echtheit. Ich weiß nicht, wie viele von den Psalmen das ihr kennt, aber die Hälfte von allen Psalmen sind von David. Und recht viele von denen sind während dieser Zeit von dieser Flucht geschrieben worden. Und die Psalmen sind im Fall nicht nur Gott, du bist so groß und so gut. Auch viel Lob, aber auch viel einfach Echtheit. Nackte Wahrheit, wie schlecht es am David geht. Seine Frage, die noch alles hinterfragt, das ist alles in den Psalmen drin. Und er ist so echt geblieben mit Gott. Er hat ihm nichts vorgelebt. Er hat es nicht schön geredet. Er war einfach echt gewesen. Und ich glaube, dass das mega wichtig war, dass er durchgekommen ist durch die Zeit, dass er so echt geblieben ist mit Gott. Ich glaube, es hat ihn befähigt, auf Gottes Eingreifen zu warten und nicht selber zu handeln. Er hat nicht vorgegaukelt, es geht mir eigentlich schon gut, es ist nicht so schlimm, ich mache jetzt da ein bisschen Leiden für den Herrn, sondern er war einfach so ehrlich gewesen. Ich habe vor ein paar Jahren einen Jüngerschaftstrack gemacht. Die hat mit 3 Monaten Unterricht gestartet, wo es einfach immer wieder so um verschiedene Themen gegangen ist, so ein bisschen Mensch-Gott-Beziehung. Und ich bin in die Schule gekommen und habe mega gestruggelt damit, um so wirklich in die Berufung hineingehen, die wir haben als Gottes Kind. Und ich habe immer so ein bisschen meine Strategien gehabt und ein bisschen geschaut, dass ich schon noch ein bisschen das Zeug mache, wo macht, dass ich vor mir das Gefühl habe, dass ich genüge. Ich glaube, da haben wir alle ein bisschen Sachen, die wir vielleicht ein bisschen machen, die uns ein gutes Gefühl geben. Und in dieser Zeit habe ich recht viel Sport gemacht. Und Sport hat mir recht ein gutes Gefühl gegeben. Da konnte ich ein bisschen Sport machen und ich habe gedacht, mal, so, fühlst du dich gut, hast du das Ding gemacht. Ich habe immer ein bisschen selber geschaut, ein bisschen selber gemacht, dass ich mich genug gut fühle. Und habe immer so ein bisschen noch ein bisschen festgehalten und nicht einfach loslassen. Und bin darum wie nie so richtig in die Berufung hinein, weil dir ist ganz klar, dass nur Gott sagt, dass wir genug sind. Und nur weil er das sagt, sind wir genug. Nicht wegen irgendetwas, was wir machen. Und ich habe da so die 3 Monate so ein bisschen durchgezogen und es gibt immer wieder so Situationen, wo man einen Glaubensschritt machen kann, etwas aussprechen oder bezeugen. Es gibt immer wieder so Möglichkeiten im Unterricht. Und ich habe dort schon so ein bisschen Sachen gesagt und mal etwas gemacht und die einen Sachen sind sicher auch wichtig gewesen, aber ich habe wie nie so richtig da losgelassen, was ich immer ein bisschen selber gemacht habe. Und nachher ist der Teil gekommen, wo wir noch in ein anderes Land sind, einen Einsatz machen. Und bei unserer Schule war es so, dass wir nachher wieder zurückgekommen sind und nochmal 3 Wochen dort waren. Und ich bin oft mal dort gestanden und habe gewusst, die Schule ist jetzt dann fertig und wenn ich jetzt einfach so bleibe und wieder gehe, dann gehe ich genau gleich, wie ich gekommen bin. Und ich habe all das Geld gezahlt und ich habe all die Zeit auf die Seite genommen und es ist eigentlich nicht Veränderung passiert dort, wo ich es wirklich gebraucht habe. Weil ich bin immer noch nicht voll in dieser Berufung drin. Ich habe immer noch so ein bisschen selber gemacht und selber geschaut. Und ich habe auch oftmals realisiert und habe oftmals gemerkt, hey, wenn ich jetzt Veränderung will, dann muss das jetzt passieren. Und ich bin mir ganz sicher, dass Gott das mega vorbereitet hat. Er hat schon geschaut, dass ich dann nicht einfach wieder heimgehe. Ich glaube, er hat dort recht viel so Step by Step vorbereitet, dass ich irgendwann wieder an dem Punkt war, wo ich selber gecheckt habe und konnte loslassen. Und ich habe losgelassen und habe gesagt, hey Gott, ich will nichts mehr selber machen. Ich will nur einfach nur von dir leben und aus deiner Zusage, dass ich genüge. Und habe dann auch aufgehört, Sport machen für eine Weile. Und das wie angelegt. Und das war der Schlüsselmoment von dem ganzen halben Jahr. Das ist das, was ich brauche, diese Veränderung. Und der Moment, wo ich meine Berufung richtig inne, wo ich so die Freiheit erlebt habe, wo uns allen zusteht als Kinder Gottes. Oder? Einfach dort, wo ich losgelassen habe, wo ich nicht mehr selber eingreifen und selber machen wollte, sondern dort, wo ich mich 100% in die Abhängigkeit von Gott gegeben habe. Und etwas ist mir wirklich mega geblieben. In dieser Zeit hat die Leiterin zu mir gesagt, hey, schau, selbst wenn du wieder an einen Punkt kommst, wo du wieder deine Strategien anwendest, die Sachen machst, dass du ein bisschen vor dir selber genügst, nimm doch Gott mit. Bist doch gleich echt zu Gott. Und ich finde, das ist das, was eben David so gut gelungen ist. Selbst wenn er vielleicht eben in dieser Höhle gehockt ist und das Gefühl hat, das kann es doch nicht sein. Das ist doch nicht das, was ja, vorgesehen ist. Er war echt zu Gott. Er hat Gott genau gesagt, wie blöd er es findet und wie schwer es ist für ihn. Oder er hat nicht einfach gesagt, ja, schon gut, ich halte jetzt das aus, es kommt dann schon. Er war so echt gewesen. Und ich glaube, da, wie ich es vorher schon gesagt habe, ich glaube, das hat ihn durchgetragen, das echt sein. In dieser Zeit ist auch der Psalm 57 entstanden, oder genau in dieser Zeit dort in der Höhle, wo nachher der Saul trifft. Und wir hören den nachher noch. Und wenn der Rainer uns nachher vorlässt, dann hört mal drauf, wie er zuerst so ehrlich ist und so beim Namen nennt, wie schlecht es ihm geht. Und nachher geht so ins Lob über ihn. Das wird richtig krass. Echtheit. Und das Vertrauen. Gott wird der Störfaktor, der Gegner, der Saul, der dich davon abhält, in deine Berufung reinzustehen. Er wird dann beseitigen, er wird dann aus dem Weg schaffen, wenn sie kommt. Du musst es nicht selber machen. Und Ehrfurcht. In beiden Situationen, in beiden Gelegenheiten, stellt sich der David nachher am Saul und zeigt sich und sagt, hey, ich hätte dich jetzt im Fall gar können umbringen. Und beim ersten Mal, sagt der Saul, ich weiß genau, dass du König sein wirst und deine Familie in Israel für alle Zeiten regieren wird. Also der Gegner, der Störfaktor, der ihm im Weg steht, das auch in seine Berufung hinein, der spricht sogar die Wahrheit aus über seine Berufung. Der sagt ganz genau, du wirst König sein, ich weiß es. Sein Feind weiß ganz genau, wer der Sieger ist. Und unser Feind weiß auch ganz genau, wer der Sieger ist. Und trotzdem, auch wenn er es weiß, will er uns davon abhalten. Ich meine, gebt euch das mal, er weiß es eigentlich. Was für eine Zusage für uns, zum sagen, nein, ich warte gleich auf meine Berufung. Und bis ich wirklich dort bin, wo ich 1000% erlebe. Bei mir ist es die Freiheit, als Kind Gottes, ich weiß nicht, was bei dir ist. Ich weiß nicht, was deine Strategien sind, die dich noch ein bisschen davon abhalten. Ich habe hier zwei Symbole, ein Speer und eine Feder. Und der Speer soll dafür stehen, für das selber eingreifen. Okay? Wenn der David dort eingegriffen hat, hätte er ihn wahrscheinlich mit dem Speer umgebracht. Dann lesen wir im Text. Speer, ich mache es selber, ich greife ein, ich nehme es an die Hand. Und die Feder soll dafür stehen, für die ganzen Psalmen, die geschrieben worden sind, die Echtheit. Nicht ein Speer hat er genommen, nicht selber hat er ihn umgebracht, sondern er hat die Federn genommen, hat sein Herz ausgeschüttet, hat vertraut und hat Ehrfurcht gehabt vor Gottes Plan. Und meine Frage an dich ist heute Abend, wann nimmst du? Nimmst du den Speer? Hast du vielleicht in der Vergangenheit viel den Speer genommen? Denkst du, musst selber schauen, dass da, was dir im Weg steht, aus dem Weg geräumt wird? Oder nimmst du den Stift und man muss einfach nicht journalen. Man kann auch einfach reden. Man kann auch einfach echt reden mit Gott. Das ist auch okay. Der David sagt beim zweiten Mal etwas richtig Cooles zum Saul. 26, Vers 23 sagt er, der Herr belohnt jeden, der tut, was gut und richtig ist und treu zu ihm steht. Heute hat er dich in meine Gewalt gegeben. Doch ich wollte mich nicht an dem König vergreifen, der Herr auserwählt hat. Der Herr belohnt jeden, der tut, was gut und richtig ist und treu zu ihm steht. Auf ihn wartet und auf ihn vertraut. Jesus, danke vielmals für das Beispiel, das wir haben im David. Für den Mann von der Bibel, wo wir schon so oft davon gehört haben, danke einfach, sehen wir, wie dein Geist über ihm war. Wie du so klar ihn geführt hast und bei ihm warst, wie er deine Gegenwart gespürt hat. Und danke, können wir von ihm lernen, können seine Klagen unsere Inspiration sein, wie echt er mit dir war. Und dann können wir dir nichts vorgaukeln und nicht etwas schön reden, sondern können wir einfach direkt sagen, was uns Mühe macht und wie schwer das ist. Und danke, hast du über uns allen einfach so eine krasse Berufung ausgesprochen. wo wir nichts dafür tun müssen, sondern nur Vertrauen und Glauben und können drin hineingehen. Und Jesus, du siehst, wer das ist, wer die Störfaktoren sind, wer die Saus sind, wo jedem Einzelnen da im Weg steht. Und ich bitte dich, dass du es aus dem Weg räumst. Dass du ja, einzelne Leute heute am Abend antippst und mega klar aufzeigst, hey, es ist auch die Zeit, dass der Saul wegkommt und dass du in diese Berufung reinstehst. Und danke, dass du auch der Schnellste bist im Vergeben, wenn vielleicht jemand merkt, hey, ich bin immer ein bisschen selber mit dem Speer unterwegs gewesen, ich habe nicht wirklich Gott machen lassen. Danke, dass du vergisst, Jesus. Amen.
Sei mir gnädig, Gott, schenk mir dein Erbarmen, denn ich flüchte mich zu dir. Im Schatten deiner Flügel berge ich mich, bis das Verderben vorbeigegangen ist. Ich rufe zu Gott, dem Höchsten, zu Gott, der meine Sache führt. Er schicke mir Hilfe vom Himmel, denn mein Verfolger hat mich verhöhnt. Gott sende seine Gnade und Wahrheit zu mir. Mir ist, als wäre ich von Löwen umringt, die gierig auf Menschenfleisch sind. Ihre Zähne sind Spieße und Pfeile, ihre Zunge ein geschliffenes Schwert. Zeig deine Hoheit am Himmel, Gott, deine Herrlichkeit über der Erde. Meinen Füßen hatten sie ein Netz gelegt, denn sie wollten mich beugen. Sie hatten mir eine Grube gegraben und fielen selbst hinein. Gott, mein Herz ist nun fest und bereit. Ich will singen und spiele dazu. Wach auf, meine Seele, Harfe und Zither, wacht auf. Ich will das Morgenrot wecken. Ich will dich preisen, Herr, unter den Völkern, dir vor den Nationen Lob singen. Denn deine Gnade reicht bis zum Himmel hinauf und deine Wahrheit bis hin zu den Wolken. Zeig deine Hoheit am Himmel, Gott, deine Herrlichkeit über der Erde.